Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien, das bin ich, der Justin Hombach, und heute dabei der...
Robin!
Hallo Robin!
Jawohl, moin!
Der Fabian ist heute leider auch beschäftigt. Es steht der Karneval oder Fasching bei ihm vor der Tür. Da hat er sich wahrscheinlich als T-Shirt angemalt und läuft gerade über die Straßen und singt Hello oder Köller Alarv, je nachdem.
Alarv, ja.
Eher Alarv, ne? Ja. Wobei ich glaube nicht, aber er ist heute leider nicht hier. Wir haben aber heute einen weiteren Gast hier bei uns und zwar den Christian Jablonski. Hallo Christian, grüß dich.
Moin. Tag.
So, der Christian ist heute in dieser Sendung mit dabei, weil der Robin ihn eingeladen hatte. Wenn ich mich richtig entsinne, hat Robin ihn auf der Guitar Summit kennengelernt.
Nein.
Okay, dann siehst du schon die erste Info, die ich hier falsch raushaue. Sieht mal, wie gut vorbereitet sind. Aber auf alle Fälle wird es heute, bevor wir auf eure innige Verbindung gleich mal zu sprechen kommen, geht es heute hauptsächlich nochmal um den Beruf des Gitarrenbauers, des Gitarrenkreierers, aber auch vor allem um die Möglichkeit, wie kann man diesen Beruf eigentlich erlernen und was gibt es da für Ausbildungsmöglichkeiten, weil Christian baut nicht nur eigene Gitarren, sondern er baut auch Gitarrenbauer, kann man so sagen quasi. Er lehrt und bildet aus zum Gitarrenbauer. Aber genau, erstmal zu euch beiden. Woher kennt ihr beide euch denn? Jetzt, wo ich das ganz falsch auf dem Schirm hatte, dass ihr euch von der Guitar Summit kennt.
Wir haben uns, also das ist folgendermaßen gewesen. Ich habe in Göttingen in einer Band gespielt, die hießen
Silent Bob.
Silent Bob, genau. Ich habe so viele Bands gehabt. Silent Bob. Und da hatten wir einen Bassisten, einen in der Höhe herausgeforderten Bassisten.
Stefan.
Stefan Moos, genau. Der Moose Man.
Der
hat bei uns Bass gespielt und wir haben eine kleine Platte, irgendwie so ein Maxi irgendwie aufgenommen, so 4 Songs oder so als Demo. Und das sollte als so Promo-CD irgendwie verteilt werden. Und dann braucht man jemanden, der das Cover gestaltet. Und das hat dann der Stefan angeschleppt. Hier, ich habe da einen Kumpel, der Robin, der macht das. Und das war alles in Göttingen.
Richtig.
Also vor vielen, vielen 100 Jahren war das. Und seitdem kennen wir uns und man trifft sie. Wir waren auch zusammen auf der Hochzeit vom Stefan.
Stimmt.
Genau. Und ansonsten sehen wir uns eigentlich nur... Also wir schreiben immer hin und her, wenn er Fragen hat zu Gitarren und oder auf dem Summit treffen wir uns halt.
Schön ist beim Christian ist, der sagt nicht direkt, hey Robin, geh da mit zu einem Gitarrenbauer, sondern der sagt mir, was ich zu tun habe. Ist viel besser eigentlich, da lernt man viel mehr.
Das ist gut. Also ist quasi Christian über Vitamin B hier in den Podcast reingekommen.
Genau.
Ja, und guck mal, das sind ja jetzt schon, weiß nicht, 25 Jahre.
Ja, oder so. Genau, dann erzähl doch mal, Christian, ein bisschen über deinen Werdegang als Gitarrenbauer und deine Firma, wann das so angefangen hat, was so die ersten Inspirationen waren und wie das eigentlich bei dir damals war, diesen Beruf des Gitarrenbauers zu erlernen.
Das kann ich ziemlich genau festmachen, nämlich es war in der Gegend des Abiturs rum. Und dann habe ich mich eben gedacht, okay, Gitarrenbauen, das wäre irgendwie cool. Und dann, damals gab es kein Internet, das ist für den einen oder anderen überraschend, aber ich bin älter als das Internet. Und damals gab es Zeitschriften, Gitarre und Bass und sowas. Und da habe ich dann alle Adressen rausgefummelt von Gitarrenbaubetrieben und überhaupt so von allem eigentlich. Und habe die alle angeschrieben, hier, ich will das lernen, wie geht das? Und alle sagten, nee, du, lass mal. Das haut nicht hin, das ist doof, das bringt kein Geld, das ist brotlose Kunst, vergiss das mal. Und dann habe ich einer hat mich an die Schule nach Mittenwald verwiesen. In Mittenwald gibt es eine Schule, staatliche Fachschule für Geigenbau und Zupfinstrumentenmacher. Und da habe ich mich beworben und dann sind wir dahin, also Aufnahme, Prüfung und so. Mit meinem Papa habe ich dahin gefahren, ganz weit. Und dann habe ich da die Aufnahmeprüfung gemacht und habe die bestanden. Also die haben mich irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie haben das durchklingen lassen, so aus Mitleid haben sie mich da mit aufgenommen. Wir waren ein relativ großes Semester mit 3 Leuten. Da wurden immer zum September und zum Februar wurden Leute aufgenommen und wir waren dann im September dran. Der Urs, der André und ich, André Schubert, der macht jetzt so Harfen und sowas. in Bayern. Und der Urs ist in Füssen, auch in Bayern, und macht da sehr, sehr coole Restaurierungen. Urs Langenbacher und André Schubert. Wir waren in einem Semester. Und ja, und dann habe ich da angefangen, eben Gitarrenbau zu lernen. Also das ist in Deutschland sind das ja getrennte Berufe. Also Gitarrenbauer ist der Zupfinstrumentenmacher und der Geigenbauer ist der Geigenbauer. Und in Österreich ist das aber ist das ein Beruf. Ja, und so
Okay, cool.
habe ich dann da die Ausbildung gemacht. Mit der Ausbildung, wenn man da fertig ist, hat man den Gesellenstatus. Dann habe ich mich beworben und es gab nur eine Gesellenstelle, die war bei Lakewood, die habe ich gekriegt. Lakewood Guitars in Gießen, da habe ich 3,5 Jahre meine Gesellenzeit verbracht. Dann habe ich die Meisterprüfung gemacht, bin also Zupfinstrumentenmacher Meister. Das passt in kein Formular. Dann bin ich da weg nach 3,5 Jahren und habe in Göttingen den Laden gekauft, den Gitarrenladen, wunderschöner Laden, großer Fehler insgesamt. Also wir sind einfach völlig blau irgendwie in das Ding reingestolpert. Der Dietsche, mein Kumpel Dietsche und ich, wir haben den Laden gekauft. Wir haben gar nicht verhandelt und wir wussten gar nicht, auf was wir da einlassen uns. Und das war auch zu einer Zeit, in der das Gitarrenbusiness insgesamt stark abstürzte. Und
Oh, ganz, ganz, ganz kurz. Welche Zeit waren
ja.
das? Von welcher Zeit sprechen wir hier denn genau?
Also bei
Und warum
Lakewood
würdest du
war ich
sagen,
schon, ja.
dass da die Gitarrenzeit so ein bisschen abstürzen war? Das würde dich mal genau
Also
interessieren.
Ausbildung habe ich gemacht von 88 bis 91. Also kurz bevor die Mauer fiel. 91 bis 95 war ich bei Lakewood und 95 habe ich die Meisterprüfung gemacht und dann den Laden gekauft. Und in der Zeit war eine echte Krise. Also da fing das so ein bisschen an mit den Online-Angeboten und mit dem sich gegenseitig unterbieten. Da war der Platzhirsch noch hier, die aus Ibbenbüren, Musikproduktiv. Die haben die ganzen Preise damals kaputt gemacht, was heute Thomann macht, und der Schuppen in Köln. Es ist so diese Geschichte. Die haben damals, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es gab ja mal von Line 6 diesen Pott.
Ja klar, mein allererster
Ja.
Amp. Das war
Genau.
mein, mit dem ich aufgewachsen bin. Meine
Ja.
erste Berührung mit digitalen Amps. Das hat sich
Genau.
nie
Und
geändert.
ja, und das Ding war genial. Jeder wollte es haben und die konnten nicht liefern. Und der empfohlene Verkauf war irgendwas, weiß ich nicht, 700 oder 7,95 oder so. Und überall wurde es für 6,95 angeboten und dann für 6,50 und dann für knapp über 600. Und wenn man die Margen kennt, dann weiß man, dass man dann nichts mehr daran verdient. Und das Komische und Seltsame an dem Business ist, dass in jeder anderen Branche das so wäre, wenn das nicht lieferbar ist, wird es teurer. Ja? Wenn man es liefern kann, dann sind die
Logisch,
Dinge, die du hast, so
Engpass, ja.
teurer.
Ja,
Ja,
klar.
und in der Musikbranche ist aber so, dass es egal ist, ob das lieferbar ist, es zählt nur der ausgewiesene Preis. Und deshalb siehst du ja zum Teil auch bei Thomann Preise, die gar nicht, die haben die Preise zwar da stehen, aber da steht dann daneben nicht lieferbar. Ne? Das ist natürlich eine super
Stimmt.
Geschichte. Du tauchst dann da in den Suchmaschinen auf, super billig hier, und in Wahrheit ist gar nicht lieferbar. Und das ist eine ganz unschöne Geschichte und die hat damals angefangen. Ne? Durch die Vergleichbarkeit, die eben schneller war, nicht mehr auf die Zeitschriften warten musste, sondern schneller ging online. Da gab es die ersten Websites. Wir hatten sowas nicht mit dem Laden, selbstverständlich nicht. Wir waren analog, ein kleiner Scheißladen. Aber entzückend, das war der schönste Gitarrenladen der Welt. Das
Das
war,
war super schön, ne?
ja, genau. Wir
Ich,
hatten
mir hat er immer
Lockdown.
gefallen.
Ja, ich habe den das erste Mal gesehen und dachte, wow, so einen Laden möchte ich auch mal haben. Und dann habe ich den, ich glaube, 2 Jahre später dann gekauft. Was, wie gesagt, völlig blauäugig war. Und dann haben wir den nach 5 Jahren zugemacht und dann bin ich nach Hannover zum PPC und habe da 5, 6 Jahre lang oder so irgendwie sowas da, habe dann Reparaturen gemacht da im PPC und dann hat sich die Chance ergeben, dass in Hallstatt, das ist hier in Österreich, Da gibt es auch eine Schule für Instrumentenbau. Noch nicht ganz so lange, 30 Jahre, 35 Jahre jetzt vielleicht oder so. Und da ist ein Lehrer in Pension gegangen, da wurde eine Stelle frei. Und ich habe das mehr so zufällig mitbekommen. Und zuerst dachte ich so, ich werde doch kein Lehrer, weil ich habe hier im Verkauf gearbeitet. Und wenn man im Verkauf arbeitet, hat man mit Lehrern zu tun. Und unter den schwierigen Kunden sind überproportional viele Lehrer. Also das ist nicht, es das heißt nicht, dass alle Lehrer bescheuerte Kunden sind, aber unter den problematischen Kunden sind viele Lehrer. Und deshalb dachte ich, ich werde auf keinen Fall Lehrer. Das sind ja alle verrückt, das ist ja völliger Quatsch. Aber dann war eben klar, dass ich da weg muss in Hannover, weil der Chef sich aufgeführt hat wie die Axt im Wald. Und ich war ihm zu teuer. Und der hat der Tatsache, dass da ein Meister in dem Laden ist und Sachen repariert, hat er völlig ignoriert. Er hat nur gesehen, was koste ich und was bringe ich ein, und das hat für ihn nicht gepasst. Und ich hatte eine Reparaturvorlaufzeit, weil es schlecht organisiert war. Es war, also die Werkstatt war unten im Keller, vorne im vorderen Haus, und die Gitarrenabteilung war hinten im ersten Stock. Und früher, am Anfang musste man noch über den Hof laufen. Ich musste, glaube ich, 5 Türen auf und zu machen, bis ich
Oh
da
je.
vom einen. Es war ewig weit. Und natürlich, immer wenn ich wieder unten war, hat jemand angerufen: hier ist jemand, der hat einen Furz quer sitzen, kannst du mal gucken. Und so war das. Das war nicht gut organisiert, und das ließ sich irgendwie nicht verbessern, weil die Annahme der Reparaturen, das wollte ich schon lieber selber machen, weil die Kollegen halt wesentliche Dinge nicht gefragt haben und auch natürlich nicht wussten, ist ja auch klar. Und so war das doof. Und deswegen hatte ich kam nicht richtig hinterher. Ich habe im Jahr 300 Reparaturen gemacht, und ich hatte einen Vorlauf von 3 Monaten. Also die Leute kamen mit,
Oha.
ich fand das Schreck, die Leute kamen mit Reparaturen. Ich habe denen gesagt, ja, das wird so und so viel kosten und es dauert 3 Monate. Und die haben gesagt, ja, ist okay. Ja, und manche haben gesagt, oh, ist aber lang, ja, pass auf, wir machen den Auftrag, und du nimmst die Kiste mit nach Hause, und in 3 Monaten rufe ich dich an, dann bringst du sie vorbei, und dann wird's gemacht. Ja, aber die haben 3 Monate drauf warten müssen. Das war echt krass, dass die Leute es gemacht haben. Aber sie haben es gemacht. Ich hatte immer einen Haufen Vorlauf da. Es war, ja, jedenfalls, ich habe ihnen viele Reparaturen gemacht. Und die Leute sind immer wieder gekommen. Anyway, jedenfalls bin ich dann da weg, und das PPC hat jemand angestellt, der ganz wenig Übersicht hatte, frisch aus der Lehre kam, und dann ist die Reparaturüberhangszeit von 3 Monaten auf, ich glaube, 3 Tage oder so gesunken, aber nicht, weil er so gut war. Und sie haben aber, der war halt viel billiger als ich, ne? Und dann war ich, ein Jahr später war ich da zum Sommerfest, und dann hatten die so einen Kommunikator damals eingestellt, der extra eingestellt wurde, um mit den Leuten zu reden, weil der Chef bestätigt bekommen hatte auf einem Managerseminar, dass er nicht mit Angestellten reden kann. Und dann haben sie diesen Kommunikator eingestellt, der die Sache aber nicht wirklich verbessert hat. Denn so Leute zusammenfalten, das hat der Chef immer noch gerne selber und regelmäßig gemacht. Auch
Na
wirklich,
klar.
wirklich loyale Leute, und die sich für den Laden eingesetzt hat. Das war dem alles scheißegal. Und dieser Kommunikator, der kommt dann da zu mir auf dem Sommerfest. Ich war da, weil wir waren zufällig in der Gegend, und man kannte ja noch ein paar Leute da, ne? Von den Kollegen, habe ich dahin. Und dann spricht er mich an: hier, ja, ich weiß nicht, du bist da in dieser Schule, da werden doch immer Leute fertig und so. Und wir haben, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, wir haben leichte Schwierigkeiten mit den Reparaturen, ne? Und ich sagte so: ach, Überraschung.
Oh Wunder.
Genau. Und er meinte, ob ich da nicht jemanden schicken könnte, empfehlen könnte, dass sie daherkommen und die Reparaturen machen. Und ich sagte: ja, kann ich wohl machen, aber dann habt ihr das gleiche Problem wieder. Weil jemand, der frisch aus einer Ausbildung oder aus der Schule kommt, der kann das nicht. Du kannst dann zwar handwerklich arbeiten, aber wenn du in einem Musikgeschäft, in einem großen Musikgeschäft stehst, und noch nie eine E-Gitarre gesehen hast, weil das in der normalen Ausbildung nicht vorkommt, dann stehst du da wie der Ochs vom Berg und weißt gar nicht, wie dir geschieht.
Muss
Und
es erst
schon
mal
ist dann,
lernen, ne? Also,
ja, und
ja.
ja, und schon ist dein Ruf im Arsch, ne? Und das ist nicht gut. Aber das haben die irgendwie nicht, haben die nicht
War dir nicht so wichtig wahrscheinlich, ne?
gesehen. Nee, nee. Und dann hat in einem seltsamen Treppenwitz der Robert Krämer. Krämer, Roberto Krämer, so hieß er. Das war der Typ, von dem ich den Gitarrenladen in Göttingen gekauft hatte. Der hat dann 2 oder 3 Jahre später dann da meinen Job übernommen. Ist, glaube ich, heute noch da.
Ach
Aber
krass.
der wird auch billiger sein, als ich damals war.
Um nochmal wieder ein bisschen zurück auf die Ausbildung zurückzukommen.
Ja.
Wie würdest du denn sagen, wie fing das dann auch so ein bisschen der Kontakt mit der also als Ausbilder für dich an? Musstest du dich mit sowas wie Pädagogik auch auseinandersetzen? Musstest du in den Bereichen eventuell sogar, weil du dann ja quasi wie ein Quereinsteiger warst, auch nochmal Weiterbildung machen? Oder hieß es dann einfach, nö, zeig denen, was du machst und die lernen dann genug davon?
Ja, also folgendes. Also ich habe mich da beworben in Hallstatt auf diese Stelle, weil also ich musste da weg. Genau, das war. Ich schweife immer so furchtbar ab. Also wenn das zu lang wird, einfach absägen, weil
Alles klar, gut, das merke ich.
meine Schüler machen das auch manchmal.
Okay, das merke ich mir.
Ich musste da weg und dann war halt einfach die Alternative, entweder ich bewerbe mich da und mal gucken, was daraus wird. Oder ich mache mich selbstständig in Hannover. Und das ist aber eben schwierig, sich so also selbstständig zu machen und davon leben zu müssen gleich. Und da haben wir gesagt, oh, wir fahren da mal hin. Da sind wir mit dem Zug hingefahren, 14 Stunden von Hannover nach Hallstatt. Es war am 1. April, weiß ich noch, das war in Hannover war schon schönes Wetter und Frühling und so. In den Hallstatt lag noch 1 Meter Schnee. Und da sind wir dann hin. Und dann habe ich dieses Hearing da abgehalten und dachte, oh, das war nix. Die haben mich so komische Sachen gefragt, so ob ich mir den Lehrplan angeschaut hätte. Dann habe ich gesagt, wieso, es geht, man wird Gitarren bauen und alles weitere gibt sich daraus. Es war wohl keine gute Antwort. Aber meine Gitarren haben wohl ganz gut ausgesehen. Und jedenfalls haben sie dann gemeint, okay, wir mussten dann, wir waren schon quasi am Weg nach Hause, haben dann durchs Dorf gelaufen, dann sind wir in unsere Pension da wieder rein und dann sagte der Pensionswirt, wir sollen noch mal anrufen in der Schule, die hätten noch mal sich gemeldet, wir sollten unbedingt noch mal anrufen. Dann haben wir da angerufen, dann sagten die, ja, der Direktor sitzt mit dem Landesschulrat im Beisel, also in so einer kleinen Kneipe, und wir sollen da hinkommen. Und dann sind wir da hin und dann haben wir noch mal geredet und dann meinten sie, ja, also wenn sie wollen, können sie einen Job haben. Okay,
Krass.
wir sagen nächste Woche Bescheid. Also dann sind wir halt dahin. Und das war, wenn man so aus dem Handwerk kommt, ich meine, ich bin ja Meister. Und als Meister hast du ja auch Lehrlingsausbildung. Das heißt, so diese grundsätzlichen pädagogischen Dinge habe ich in der Meisterausbildung natürlich gemacht. Jetzt nicht wahnsinnig viel, aber so ein bisschen was hat man da gemacht. Also ich hätte Lehrlinge ausbilden dürfen. Und man denkt sich ja so, ja, wie schwierig kann das sein? Ne? Also das sind 20 Stunden oder so die Woche, das zieht sich auf einer halben Arschbacke ab und dann habe ich noch richtig Zeit für Gitarrenbau. Super Plan. Und man wird auch noch bezahlt dafür. Am Anfang war das echt schlecht bezahlt, übrigens irgendwie 1750 oder so. Das war nichts, ne? Trotz maximal Anerkenntnis meiner Vordienst, also meiner Meisterzeit und so. Das war
Euro
echt
schon
schlecht.
oder noch D-Mark damals? War
Das
das noch
waren
vor
Euros.
2000ern?
Ja,
Okay.
das war, ja, das war 2006 habe ich
Ach
angefangen.
so, mhm.
2006, genau. Und das war am Anfang echt, echt wild, weil die brauchen 3 Monate, bis sie feststellen, was sie einem bezahlen. Und in der Zeit kriegt man kein Geld. Kein Vorschuss und nichts. Und wir hatten irgendwie für den Umzug ziemlich viel rausgehauen. Wir hatten kein Geld. Und wir konnten kein Öl kaufen für die Heizung. Da mussten wir
Gott.
Brennholz. Es war wild, wild, wild. Egal. Jedenfalls, dann, wenn man dann unterrichtet, kommt man ziemlich schnell drauf, dass die eigentliche Wissensvermittlung gar nicht das Problem ist. Das ist nicht so schlimm. Aber was einen fertig macht, ist, dass man dann in dieser Klasse steht und man ist Papst, König, Gottvater und alles Mögliche permanent, die ganze Zeit. Du bist die ganze Zeit für alles verantwortlich. Auch, man muss auch immer wissen, wo die Leute sind. Na, zum Beispiel, wenn es einen Feueralarm gibt, musst du alle runter mit dir schleppen auf die
Ja.
Badeinsel, da ist so der Treffpunkt. Und du
Ja.
musst sicher sein, dass du alle hast.
Ja. Ja, wie in der Schule. Da kann ich
Ja,
ein Lied
das ist
von singen.
klar.
Ich war ja Lehrer an der
Ja,
Schule.
genau. Das ist genau das hier, ist eine Schule. Und das ist, das ist anstrengend. Das ist extrem anstrengend. Das ist der Hammer.
Total, total.
Ja,
Also,
ja.
als ich damals als Quereinsteiger auch Lehrer an der Schule geworden bin, ich meine, das mache ich jetzt auch nicht mehr, so habe ich 4 Jahre gemacht, aber danach hatte ich auch deutlich mehr Respekt diesem Job gegenüber, weil ich gemerkt
Ja.
habe, wie krass viel Energie das kostet, vor so einer Klasse von Leuten zu stehen. Da ist man nach 4 Stunden platt. Da ist man nach 4 Stunden einfach platt und müde und echt kaputt, ja.
Genau. Jetzt bin ich ja in dem Sinne kein Quereinsteiger, weil ich ja Fachlehrer bin. Also ich unterrichte das Fach und da musst du natürlich die entsprechende Ausbildung, die handwerkliche erstmal haben. Ja, also ich bin Meister, also bin ich qualifiziert für diesen Beruf. Aber weil der österreichische Staat den Eindruck hat, dass die Akademikerquote zu gering ist, wurden alle Lehrer aufgefordert, alle Fachlehrer aufgefordert, die Bachelor-Ausbildung zu machen. Und mir ist das eigentlich wurscht, aber ich habe die dann gemacht, weil man dann ein besserer Lehrer ist, ne? Also steht ja da,
Also
man
war es
ist
dann
ja.
quasi eine Pädagogikausbildung, die du dann nochmal
Genau,
als
ich habe
Bachelor
noch,
gemacht hast? Mhm.
ja, nebenher so, ne, also
Mhm.
ein Jahr lang freigestellt. Also das waren die besten Bedingungen, wie man sowas machen kann. Ich habe eine Bahncard gekriegt von der Schule, konnte da hin und her fahren. Ich habe ein Jahr lang in Linz gewohnt und habe dann da die Hochschule besucht. Und wenn man dann fertig ist und Bachelor ist, dann wird man in eine andere Gehaltsklasse eingestuft. Und das hat sich echt bezahlt gemacht. Der gesamte pädagogische Inhalt dieser Ausbildung lässt sich damit zusammenfassen, dass man nette andere Lehrer kennengelernt hat.
Nette andere Lehrer, sehr schön.
Das war's.
Also
Also,
inhaltlich nicht wirklich
ey,
gewinnbringend so.
du stirbst. Das waren halt damals, ich glaube heute nicht mehr dabei, aber da war jemand dabei, der war der Professor für Mediendidaktik. Also wie man Medien im Unterricht verwendet. Und der war nicht in der Lage, seinen Laptop mit dem Beamer zu verbinden.
Oh Gott.
Und hatte so ein Skript, da waren die Filztafel war da drin. Und den Overhead-Projektor haben wir
Ach, der
ausführlich,
berühmte Overhead-Projektor,
Alter, wir haben den ausführlich, haben wir den, eine Fresnel-Linse, Fresnel, wissen Sie, Fresnel-Linse, Alter, ey. Das haben wir gemacht und der hatte Super 8 Filme in seinem Skript drin und Kassettenrekorder und
ja. Alter Schwede.
ja,
Ja, wir reden hier von zwei, wann war
Hammer.
das? 2007 wahrscheinlich so in
7,
den.
8, ich glaube,
Ja.
ja, 7 oder 8 oder so haben wir da angefangen, da
Da
zu
gab es schon die
schreiben.
ersten Smartphones, ja.
Ey, das unfucking fassbar. Ja, da waren tausend so Fächer. Wir hatten kein eigenes Curriculum gehabt, sondern wir waren mit den Berufsschullehrern gleich. Und bei Berufsschullehrern ist so, da muss man alles unterrichten, im Falle des Falles. Also auch Religion und Deutsch und Sport, was der Direktor halt sagt. Und deshalb hatten wir das auch alles. Wir hatten also Fächer. Ne, also wir hatten Sport, wir hatten Religion, wir hatten Deutsch, beziehungsweise man konnte inzwischen Deutsch und Englisch und lauter so ein Scheiß. Also
Aber ist doch eigentlich, also ist doch eine ganz geile Möglichkeit, sich externes Wissen irgendwie anzueignen. Das klingt doch eigentlich ganz cool.
das ist halt alles auf dem Niveau von Berufsschulklassen. Das heißt, das Niveau ist im Grunde nicht existent. Also, ich meine, ich habe natürlich nicht Religion genommen, weil dann wäre ich explodiert. Und der Lehrer wahrscheinlich auch. Ich habe dann Ethik genommen und Ethik wird ja traditionell von Religionslehrern unterrichtet und sowas, ja, der gleiche Scheiß. Also, das waren so stümperhafte Dinge, so diese berühmten Dilemmata, weißt
Und
du?
da
Trolley-Problem, da über so einen Scheiß haben wir geredet. Und das war alles völlig sinnlos.
Also
Völlig sinnlos.
man wird zum Zupfinstrumentenbauer ausgebildet, indem man Ethik Unterricht bekommen.
Nee, das war, das ist ja für die, dass du ausbilden darfst. Das ist ja die Pädagogik, die noch extra dazukommt. Hat ja im Prinzip erstmal mit dem Zupfinstrumentenbauer nichts zu tun, sondern dass du es halt weiterbilden darfst. Was ja auch, ich meine, ich habe auch Jazzgitarre studiert und hatte in meinem Studium Fachdidaktik und Fachmethodik gehabt. Also, das ist ja auch.
Ja, wenn wir das mal gehabt hätten. Also, das war so peinlich, was da serviert wurde. Und ein Kollege von mir, wir mussten das ja alle machen, der hat das später gemacht, aber in Salzburg, aber egal, das war alles letztendlich ähnlich. Und dann gibt es auch irgendein Thema und dann hat einer seiner Kollegen gefragt, was brach ich das? Also was mache ich mit dem, was sie mir hier präsentieren? Und die Professorin, die Vortragende, hat gesagt, also wenn Sie glauben, dass Sie hier lernen, wie man unterrichtet, dann sind Sie hier falsch. Das hier ist die Wissenschaft vom Unterrichten.
Genau. Okay. Das lernt tut man dann immer in der Schule erst, wie man eigentlich richtig unterrichtet. Aber ich finde, beide Seiten haben sind vollkommen rechtfertigt. Also da bin ich,
Nein, also, die Ausbildung, das ist ja, ist ja okay, aber die Ausbildung muss extrem praxisorientiert sein. Weil du hast so, das ist so das große Dilemma, dass viele Leute Lehrer werden wollen, dann irgendwas studieren auf Lehramt und dann feststellen, dass sie mit Schülern in der Klasse überhaupt nicht zurechtkommen, aber eben sehr spät erst.
Das stimmt. Du hast halt erst am Ende deines Studiums quasi die praktischen, du hast Praktika mittlerweile, die du auch schon in den ersten Semestern machen kannst. Und vielleicht hat sich das auch ein bisschen geändert, aber es stimmt, den Hauptkontakt hast du erst am Ende vom Studium.
Ja, und das ist doch scheiße. Ich meine, du musst doch, unterrichten ist, da bin ich, also ich bin ja sowieso überhaupt der Ansicht, dass im Grunde fast alles ein Handwerk ist. Also es geht immer um handwerkliche Fähigkeiten. Und die kann man nicht dadurch erwerben, dass man drüber liest und drüber schreibt. Das ist zwar, also die universitäre Ausbildung, die zielt extrem darauf ab, dass man was kann, wenn man drüber liest und drüber schreibt, aber das entspricht ja nicht der Wahrheit.
Und dann jetzt nochmal zurück den Beruf, den du danach ja ausgeübt hast, oder den du immer noch ausübst, das Gitarrenbauer-Ausbilder. Wie ist denn eigentlich der richtige Begriff dafür,
von dem, was du machst? Ich bin Fachoberlehrer.
Fachoberlehrer?
Klingt gut, auf jeden Fall.
In Österreich heißt der Beruf Streich- und Saiteninstrumentenmacher.
Würdest du sagen, weil es ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre her, als du den Job eingestiegen bist, würdest du sagen, hat sich in der Struktur, wie man diesen Beruf unterrichtet, was verändert? Weil du hast auch am Anfang gesagt, dass in deiner Ausbildung, dass dort E-Gitarre quasi ein Fremdwort war, hat sich da in der Richtung ein bisschen was geändert, dass die E-Gitarre jetzt auch mehr an Stellenwert bekommen hat in der Ausbildung als Zupf?
Offiziell ist es immer noch nicht im Curriculum drin. Aber wenn wir genug Schüler haben, dann können wir einen Freigegenstand machen. Das ist immer ein bisschen blöd, weil das von der Gesamtschule abhängt. Wir sind ja nur ein kleiner Teil, wir sind 40 Leute, also 40 Schüler in einer Schule von 450 Leuten ungefähr. Wow. Und die Schülerkrise, also es gibt ja immer weniger Schüler, als immer weniger Kinder gibt. Und das schlägt dann langsam bei uns durch. Und die Schulen werden aber pro Schüler bezahlt, was ein seltsames Konzept ist, aber so ist es halt. Das heißt, wenn eine Schule viele Schüler hat, dann bekommt sie zusätzliches Geld, zusätzliche Stunden und die kann es dann irgendwie einsetzen. Und wenn genug davon da ist, dann können wir einen Freigegenstand machen, also eine AG E-Gitarrenbau. Und wenn es das gibt, dann mache ich das. Ja, und wir bauen da Telecasters oder Telecasters. Mit der Standardbestückung oder der Standardbestückung und mit schwarzem Pickard.
Oh Gott.
Ich bin dazu gekommen, also ich habe das angeboten irgendwann, ihr E-Gitarrenbaukurs, und haben sich die Leute gemeldet, ja, super, super, ich will eine Rickenbacker machen, ich will eine Les Paul machen, ich will eine Superstrat. Und ich habe gesagt, klar, machen wir.
Telecaster. Und
es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, weil einmal ist die Bestellorgie, die artet halt wahnsinnig aus. Na, wenn du für fünf verschiedene Modelle Pickups und Bridges ordern musst und du kriegst nicht alles bei einem, dann musst du hier und da, das ist unfassbar kompliziert. Und Und natürlich auch die Hölzer und sowas, aber die Hölzer ist noch das Einfachste. Jedenfalls hast du dann den ganzen Scheiß geordert und kommt irgendwas nicht, dann kriegst du eine Nachricht, hier kommt irgendwann oder halt keine Nachricht, ne? Und dann irgendwann steht der Schüler, ich brauche doch, wo ist denn das? Und dann musst du wieder da einsteigen. Ist die Hölle.
Einzelzeile, selbst heutzutage, ich meine, es muss doch eigentlich relativ einfach sein, eben sowas wie Thomann oder so heutzutage an so Einzelteile
ja, anzukommen. Ja, dann versuch mal eine Rickenbacker Bridge zu bekommen.
Ach so, okay, sowas ganz Spezielles.
Ja, das hast du halt schnell, ne? Oder ja. Weiß ich nicht, Schaller in Schwarz, weil mittlerweile geht das, aber das ist ja auch schon Jahre her. Also es ist kompliziert. Ne? Es ist nichts fertig geworden.
Mhm.
Ja. Und dann habe ich das, weil es halt eben auch, wir machen das mit den Zweitklässlern, da geht das los. Und die Leute haben halt ein Jahr lang dann irgendwie Ukulelen gemacht und so kleine Dinge. Und dann trauen sie sich halt so, ich meine, E-Gitarre, was ist denn das schon? Was ist so ein Brett, das sechst du aus und fertig, ne? Das kann ja wohl nicht so wild sein.
Total einfach.
Ja, total.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich einfacher ist, als so eine richtig krasse Akustikgitarre zu machen, oder?
Ja, aber mit 2 Stunden in der Woche, ne? Das sind dann 40 Stunden im Halbjahr und dann nochmal 40 im zweiten, also 80 Stunden insgesamt und wir machen sehr viel von Hand. Und 2 Stunden ist ja, das ist so ein bisschen blöd, weil wir haben zum Beispiel nicht so viele Handüberfräsen. Mhm. Ich habe mir noch welche zusammengeliehen und so, wir haben also 3 oder 4 Stück. Wenn da aber 10 Leute stehen, die fräsen wollen, dann stehen auch immer 6 rum.
Ah ja.
Also das ist... Und dann sind 2 Stunden schnell rum, ne? Bis du alles ausgepackt hast und anfängst zu fräsen und dann, bis dann, das ist mühsam und anstrengend. Jedenfalls habe ich dann die Sachen immer weiter reduziert. Ich habe erst gedacht, okay, Fender-Instrumente, weil da kann man den Korpus und den Hals separat machen, das ist einfacher, in allem. Und, dann haben die Leute halt Stratocaster, aber eine Stratocaster, mit der Tremolo-Fräsung ist wahnsinnig kompliziert.
Ah, okay.
Vor allem, wenn die Leute das noch nicht richtig verstehen.
Mhm.
Ne? So bin ich dann am Ende dabei gelangt, okay, wir bauen eine Telecaster und Feierabend.
Ah, ja.
Und keine Varianten, ne? Sondern alle kriegen das gleiche Material. Das heißt, ich bestelle das bei Göldo für alle.
Und das ist einfach mal grundlegend das Handwerk, dass sie mal einfach grundlegende E-Gitarre gemacht haben.
Ja.
Und
ja, das sie, ja. Also es, und weil eine Telecaster ist ja nun wirklich, wir machen aber als Zusatz, wir machen eine Bebauchfräsung und eine Armschrägung drauf. Und auch der ganze Hals wird von Hand gemacht.
Boah.
Also weitestgehend, ne? Also ich meine, wir fräsen da natürlich den Stahlschab rein. Und wir haben auch Bandsägen und so ein Kram. Also wir benutzen natürlich schon Maschinen, aber es ist keinesfalls CNC gedrückt.
Das heißt, ich höre daraus, dass der Beruf auch sehr mehr auf dem Holzlastigen liegt. Also jetzt sowas wie Pickups oder solche Sachen würdet ihr wahrscheinlich nicht machen in so einer Ausbildung, oder?
Ist, wenn man sich jetzt mehr auf E-Gitarre konzentrieren würde. Wir haben das mal überlegt. Wir haben gesagt, wir machen mal einen Zweig auf E-Gitarre. Wir haben da auch ein Konzept dafür.
Mhm.
Aber das wurde ja nicht so richtig beworben und das ist ja auch ein bisschen schwierig, weil das trotzdem natürlich so lang dauern muss wie die andere Ausbildung, also 4 Jahre.
Mhm.
Und wir haben das fertig in der Schublade liegen. Also wenn jetzt 10 Leute am Samstag, ist ja Aufnahmeprüfung, da vorbeikommen und sagen, ja, super, wir wollen das machen, wir wollen aber E-Gitarren bauen, dann machen wir das. Ne? Wenn man sich dann auf E-Gitarre konzentriert, dann kann man auch Pickups selber wickeln. Wobei das halt so ein Punkt ist, es gibt, ich weiß nicht, ob ich mich da verschätze, aber ich schätze mal irgendwie 1,5 Milliarden Pickups auf dem Markt.
Hm. Aber zwei Zahlen verschätzt.
Ja, genau. Also, ne, also unfucking, es gibt für jeden Geschmack gibt es ein Pickup zu kaufen. Und jetzt auch nicht für exorbitantes Geld. Und dann sehe ich eher das so, dass man halt guckt, was es gibt und dann kauft man das und dann baut man das da ein und dann ist halt eher eine Frage der Verschaltung.
Mhm.
Also ich würde es eher so sehen, aber natürlich kommen dann immer die Leute, Pickups selber, ja, kann man dann schon auch mal machen. Also, aber das ist halt so, man muss die Zeit dazu haben.
Mhm.
Und in einer Schule, das habe ich halt auch gelernt, wenn man sich das so anguckt, eher, ne, also E-Gitarre zum Beispiel sind 80 Stunden, ne? Also wenn ich einen Telecaster baue, die ist nach, weiß nicht, 2 Tagen fertig oder so ungefähr, ne? Also wenn
ich doch so schnell, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber.
Ja, ey, mal ernsthaft, ne? Also wenn man da ein bisschen reinhaut, dann ist die eben nach 2 Tagen ist die Lackier fertig.
Genau, aber wenn du das für dich selber an deinen Sachen machst und keine Klasse betreuen musst mit irgendwie 10 Schülern oder so, ja.
Genau, und dann denkt man ja halt, Alter, 80 Stunden, da kann ich 3 bauen, ne? Und noch Lackierexperimente. Und in Wahrheit ist aber so, dass das nicht hinhaut. Also es wird alles extrem knapp und viele werden nicht fertig. Wir kriegen den Lack immer gesponsert und die sollen halt bunt machen, weil wir das sonst nicht haben. Mhm. Also im Instrumentenbau wird ja sonst nicht bunt lackiert, sondern immer nur transparent, verschiedenen Arten. Wir machen ja Shellack auch an der Schule, aber eben auch. Ach. Aber auch, ja, ist für manche Sachen gut, aber wenn man zum Beispiel Western-Gitarren repariert, da kommst du mit Shellack nicht weit. Oder überhaupt moderne Gitarren, E-Gitarren auch nicht. Das ist Shellack durch. Da musst du halt mit 2-Komponenten-Lacken musst du halt umgehen können. Und das können wir in der Schule. Wir haben einen riesen Absauger und all sowas. Also nutzen wir das. Und weil wir halt sonst eben alles transparent lackieren, sollen die da farbig machen. Und was jedes Mal, das ist echt, ich packe das Holz aus, hier, wir machen die E-Gitarren dieses Jahr aus diesem Holz und wir lackieren die farbig und also, aber das Holz ist so schön.
Ja.
Und dann ist es echt mühsam und deshalb suche ich mir das langweiligste Holz, das es gibt.
Was da wäre?
Was auch nicht schön aussieht.
Also ich hätte gern Paulownia, aber das ist schwierig zu kriegen. Und wir haben Erle hier verwendet, aber die Erle von hier ist so schwer und wenn ich amerikanische Erle kaufe, die ist halt gleich so teuer. Das ist absurd, was das kostet. Ich meine, wir haben auch mal Fichte verwendet, aber da sind viele nicht fertig geworden, weil Fichte ist schwer homogen zu bearbeiten wegen der starken Unterschiede. Also im Augenblick nehmen wir, wie heißt das noch? Das ist eine Pappel. Schwarzpappel. Und die hat halt, das ist echt scheiße, die hat abgefahrene, runde Verwachsungen drin, also irgendwie so eine Art Flammung, aber in rund. Mhm. Und es sieht tierisch aus. Ist wirklich schade.
Das lackiert ihr dann drüber im Rund.
Dann habe ich gesagt, okay, wenn du das nicht farbig deckend machen willst, dann musst du es halt transparent farbig machen. Das ist aber noch schwieriger. Ja, weil du da auf keinen Fall durchschleifen darfst.
Mhm. Aber würdest du schon sagen, jetzt auch nochmal ein bisschen die positiven Aspekte dieser Ausbildung anzusehen, weil gerade gucken wir nur darauf, dass man einfach keine E-Gitarre machen kann, dass das ziemlich blöd ist, dass man auch mit der normalen Akustikgitarrenausbildung auch danach, sage ich mal, alle handwerklichen Tools mit an die Hand gegeben wird, um danach auch eine E-Gitarre bauen zu können. Also würdest du schon sagen, okay, jeder, der aus dieser Ausbildung rauskommt, der mit der Interesse reingegangen ist, mal selber seine eigene Gitarre zu machen, der damit rauskommt, hat schon alles an der Hand, um auch E-Gitarren zu bauen?
Ja, grundsätzlich schon. Okay. Ne? Das ist ja, wir haben ja auch mehrere CNC-Maschinen an der Schule und die Schüler lernen jetzt auch seit einigen Jahren CNC-Zeichnen, also CNC-Programmierung.
Ah, krass.
Sodass sie im Grunde das Handwerkszeug haben, dass wenn sie sich eine kleine CNC anschaffen, dass sie zum Beispiel Bodies raushauen können. Ne? Also das gibt es und die Schüler lernen das auch. Ob sie es dann anwenden, ist eine ganz andere Geschichte.
Also die Schüler an sich, wenn die jetzt da hinkommen, wollen die jetzt grundlegend erstmal Akustikgitarren bauen oder ist das eher, ja, ne?
Ja.
Das hört man so ein bisschen raus. Also ich hätte jetzt eher gedacht, so aus meiner Sicht wäre jetzt natürlich als E-Gitarrist, ich würde gerne eine E-Gitarre bauen und boah, wie geil, ne?
Ja, dann ich will mal eine eigene Ibanez zu bauen.
Richtig.
Kauft ja eine, ist billiger. Also
das stimmt.
Also wir haben eben dadurch, dass wir haben ja auch Streicher dabei, ne? Also Leute, die daherkommen und ihr eigenes Cello bauen wollen. Und
ach ja, stimmt, ist ja gemischt bei,
genau,
bei euch da.
genau. Also haben wir jetzt letztes Jahr angefangen, dass wir in der ersten Klasse nicht mehr alle Ukulelen bauen, sondern wir haben es aufgeteilt. Die eine Klasse baut Ukulelen, die andere baut Fiedeln. Das sind so ganz einfache Streichinstrumente.
Einfache Streichinstrumente, das ist gut.
Ja, ja. Ja, ist wirklich einfach.
Klingt also, für mich irgendwie total kompliziert, ehrlich gesagt.
Nö, ist nicht so. Kannst du machen. Mhm. Also.
Wie sind denn so die Voraussetzungen eigentlich?
Ja, das ist, also erstmal, dass das Positive, die Schule kostet nichts, ist eine staatliche Schule, mhm, kein Schulgeld, außer im Semesterbeitrag von, ich glaube, 80 Euro oder so, für Kopieren, nee, gar nicht wahr, weil Kopieren musst du extra bezahlen. Ich weiß nicht, für Programme, wir haben so einen Haufen teurer Programme, die wir gar nicht so sehr benutzen, aber weil wir haben ja Tischler dabei und so und Innenraumgestalter und die haben aufwendige Computerprogramme und das muss ja bezahlt werden. Das ist alles wahnsinnig teuer. Dafür, ich meine, es ist aber nicht viel. Und man, also 80 Euro im Semester und alle Schüler müssen den Werkzeugkasten kaufen, einen Werkzeugkoffer. Ja. Den bestücken wir, also wir suchen das aus. Wir sagen, das ist sinnvolles Werkzeug, dann hauen das da rein und der kostet 800, 900 Euro.
800 hast du gesagt bei der Summit.
Ja, 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 irgendwie sowas. Und da sind halt lauter Top-Werkzeuge drin. Gar nicht so wahnsinnig viel, weil die halt auch teuer sind. Also die Hobel alleine sind schon, ich glaube, 500, 600 Euro oder so.
Wow.
Ja, das sind amerikanische oder kanadische, Lineal, nee, nicht Lineal sind, wir haben die anderen, Veritas. Veritas. Eine Raubank, eine Flachwinkel-Raubank und ein Flachwinkel-Handhobel. Das sind fantastische Hobel.
Wie sieht es mit Schulabschluss aus? Brauchen die Leute mindestens einen Realschulabschluss oder geht das auch schon mit einem Hauptjobschluss? Oder wie ist das? Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Schulsystem mhm. Österreich ist, ob das da vielleicht auch ja. ganz anders ist.
Im Grunde ab 14, ne? Also ab 14-Jährige können bei uns einsteigen und das ist hier irgendwie 8. Schulstufe oder so. Zählen das immer so ein bisschen komisch hier in Österreich. Aber da kann man hier einsteigen und dann kriegt man halt die allgemeinbildenden Fächer dann auch noch mit serviert.
Ah, das ist, ihr habt auch noch weiterhin Mathe- und Deutschlehrer und ja. so Geschichten bei euch.
Genau, das ist eine recht große, umfangreiche Schule. Mhm. Eben Allgemeinbildung ist da noch ein dickes Thema. Mhm. Und deshalb haben wir eben 14-Jährige. Und wir haben aber auch keine Altersbeschränkung. Der Älteste ist jetzt 73 oder so.
Ach krass. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, ob es auch möglich wäre, ich sag mal, für jemand, der genervt ist von seinem Bürojob und eigentlich mal was Handwerkliches machen möchte, ob der auch die Möglichkeit hätte, da auch bei euch anzufangen. Aber ja, das klingt doch ja. gut, das ist auch
ja,
keine...
Hatte und wir sind eine... wir und die Bildhauer. Wir sind eine große Schule. Wir haben eben Bootsbauer auch und Bildhauer dabei und Drechsler hat jetzt aufgehört, weil es ja keine Leute mehr gibt. Aber Innenraumgestaltung, Tischlerei und so. Also es ist eine recht große Schule, viele verschiedene Gewerke. Und was wollte ich denn sagen? Ich habe den Faden verloren.
Das ist kein Problem. Aber du bist dann auch in der Funktion als Lehrer, dass du halt auch wirklich am Ende des Jahres Noten geben musst und Punkte ja. geben musst und so noch gucken ja. musst, okay, wer hat das Potenzial weiterzukommen oder ist das eigentlich etwas, wo man sagt, eigentlich im Prinzip schafft das jeder dort weiterzukommen?
Nee, es schafft nicht jeder. Denn man muss, also auch selbst in der Werkstatt nicht. Also wir haben, ach so, genau, ich wollte sagen, dass wir und die Bildhauer, die sind mit der größten Spreizung vom Alter her. Die Tischler sind sehr homogen, wir sind sehr gespreizt. Und das ist super, weil bei uns die älteren Leute die Jüngeren erziehen, ohne dass es jemand merkt.
Ah, okay. Okay.
Das ist großartig. Das ist echt großartig und das sollte man anderswo auch einführen. Also, aber die Tischler wollten ja. So, ja, ich muss Noten geben und ich habe da oft gar nicht so richtig Bock dazu.
Ey, das kann ich nachvollziehen. Das fand ich war auch immer das Schlimmste, das ja, Noten geben.
Es ist schwierig und eben, es schafft eben nicht jeder, weil wir nicht nur bei uns rumsitzen in der Werkstatt und vor uns hinschnitzen, sondern die müssen auch jede Woche ein Werkstattwochenbuch schreiben, mhm. in der sie aufschreiben, das ist in jeder Ausbildung ist das Pflicht, dass man aufschreibt, was man gemacht hat und das haben wir definiert, das muss ja, so aussehen und so das müssen halt jede Woche machen. Und da gibt es halt Leute, die erst nicht machen. Und die kriegen mal irgendwann Warnschüsse und dann, ich habe auch mal, wir haben wirklich mal einen entfernt, der ging es massiv auf den Sack, in vielerlei Hinsicht. Und den haben wir über das Werkstättenwochenbuch haben wir ihn dran gekriegt, dass er gehen musste.
Ach, krass. Aber Robin, du hast gerade so ein bisschen gedeutet, wie als ob du auch nie Wochenbücher geschrieben hast.
Ich meine, zu meiner Ausbildung war das ja auch, ne? Also ja. Als Programmierer und Berufsschule, da musstest du das auch, ne? Zur Ausbildungszeit musstest du halt auch immer so ein Protokoll schreiben. Das macht keinen Spaß und nee. Du schreibst halt häufig immer das Gleiche rein. Das zumindest war es bei mir so und dann hat man es halt auch schleifen lassen, ne?
Ja, das geht bei mir nicht, weil sie es jede Woche abgeben müssen.
Schleifen lassen, das ist gut, ne?
Ja. Oh Gott. Es wird immer von mir korrigiert und dann, weil das Wichtige ist, dass, es ist total ätzend. Ich habe das als Schüler ja auch gehasst, ne? Aber es ist extrem wichtig, dass man nochmal drüber nachdenkt, was habe ich da gemacht, was habe ich gelernt, worauf kommt es an?
Und also quasi ist das Prinzip von den Hausaufgaben ja quasi. Das einfach nochmal zu Hause wiederholen, was wird gemacht, was wird gelernt
und
das
nochmal verinnerlichen. Aber nicht auf diese stumpfe hier 5 Rechenkästchen Art und Weise, sondern überlegen, was habe ich gemacht und das notieren. Weil es gibt ja immer Leute, die sagen, habe ich mir doch gemerkt. Und wenn du die dann fragst, was hast du gestern zum Mittagessen gehabt, dann fällt ihnen schon nichts mehr ein. Man kann sich das nicht merken.
Wie viel Unterricht ist denn davon dann wirklich praktischer Unterricht, wo man dann halt wirklich sitzt und hobelt und
aktiv ist? Das sind 2 Tage.
Die Woche.
Ja, 2 Tage die Woche. Und das ist, wenn man jetzt schon Abitur hat oder wir haben ja viele Leute, die haben schon studiert und kommen dann drauf, Studium ist kacke und jetzt wollen sie was Anständiges machen und kommen dann zu uns. Und die haben halt deutlich mehr Zeit.
Ja, gut, die sind das auch schon gewohnt, sowas zu tun.
Wie man arbeitet und so Geschichten. Das muss man ja auch erstmal lernen als Mensch. Lernen zu lernen.
Ja, und das ist halt auch so ein Punkt. Wir haben zum Beispiel der Daniel Furian, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist in Graz, ist der Instrumentmacher, baut Bässe und baut alles Mögliche. Der hat sich selbstständig gemacht, der war bei uns. Übrigens, der, den könnt ihr vielleicht auch interviewen, wenn ihr da Bock drauf habt, bei Kunz. Einer der beiden Meister hat bei uns gelernt. Mhm. Und wie heißt er noch? Der Florian Hertsch, der macht E-Bässe, da im Regensburger Raum irgendwo. Das wäre vielleicht auch ein Kandidat. Der hat auch bei uns gelernt.
Mal Bässe ranzunehmen, ja? Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht.
Im Ulrich Podcast. Bässe heißen die. Mhm.
Okay. Also, schreib's mal auf.
Ja, genau. Ich bin schon wieder völlig abgeschwitzt. Was wollte ich sagen?
Ich habe jetzt auch, aber das wäre eine Frage von mir auch gewesen, was so für Leute dann letzten Endes aus dieser Akademie, aus dieser Schule rausgehen, ob dann doch viele doch mehr in die Reparaturen, die Restauration von Gitarren gehen, weil das macht ja auch vielen sehr viel Spaß. Ich habe ja auch einen Kollegen in Frankfurt, den Nick Patrick, der ja zwar auch eigene Gitarren baut, aber der liebend gerne Gitarren restauriert. Und deswegen, weil wäre das eh mal eine Frage gewesen, ob dann mehr Leute da rausgehen und ihre eigenen Gitarren bauen oder mehr in die Restauration gehen oder ist das schön gemischt?
Das ist ein bisschen schwer zu sagen. Wir haben mit vielen Kontakt, aber nicht mit allen. Es fallen auch viele Leute einfach raus. Die machen halt diese Ausbildung und haben dann am Ende eine handwerkliche Ausbildung und kommen aber drauf, sie möchten lieber Kindergärtner werden. Das ist nicht ungewöhnlich. Oh,
ist ja tragisch eigentlich.
Nee, eigentlich nicht.
Also ein wichtiger Job.
Du lernst da so lange für, ne? Irgendwie 3 Jahre.
Ich glaube, das ist so eine Haltung, da muss man ein bisschen weg von. Natürlich, man hat viel Zeit verbracht, aber man hat eben auch eine gute handwerkliche Ausbildung dabei.
Genau.
Das,
Und okay. Du lernst ja viele Soft Skills einfach dadurch, dass du weißt, wie handwerklich was funktioniert. Und da sind die Leute mir zum Beispiel im Wellenlängen voraus. Weil wenn ich mich hier in dieser Wohnung umgucke und all die Löcher, die ich falsch gebohrt habe, ansehe, ich und Handwerk, nein, wir sind keine guten Freunde.
Ja, und das hast du halt gelernt. Und dann kannst du danach, manche gehen in die Möbelrestaurierung zum Beispiel, weil sie ja bei uns zum Beispiel lernen, mit Shellac umzugehen. Und das ist bei teuren Möbeln ist das fast oft, also ausschließlich oder sehr häufig Shellac. Und die suchen halt immer händeringend Leute, die mit Shellac umgehen können. Also da tut sich was auf. Und dann sind es, es gibt, es ist wie immer, ne? Wenn du top bist, dann kannst du dir aussuchen, wohin du gehst. Kannst du dir die Arbeitsstelle aussuchen. Du kriegst auf jeden Fall irgendwie, es gibt Jobangebote, viele aus Deutschland, aber auch sonst wo aus Irland und so. Gibt es Leute, die wen suchen. Und wir kennen natürlich mittlerweile auch, also ich kenne viele, viele Leute in Deutschland, einfach aus meiner Zeit und über die Jahrhunderte, die ich das schon mache. Und da kommen dann manchmal Anfragen, wir brauchen jemanden hierfür, dafür oder so. Und das leiten wir dann weiter. Das teilt sich auf. Manche gehen, also bei Duisenberg zum Beispiel arbeiten Leute von uns, bei Sandberg in Braunschweig, zwei ehemalige Leute von uns. Bei Hanika ist eine, die bei uns gelernt hat, die ist da jetzt Werkstattchefin oder so was, für so einen Bereich. Also die Leute verteilen sich so, die Eva hat sich gerade in Lüneburg selbstständig gemacht, ganz hervorragende Gitarrenbauerin. Manche Leute machen sich selbstständig, manche früher, manche später, manche machen Reparaturen, manche haben keinen Bock, zum Beispiel Christina Kopler, die hat auch bei uns gelernt in Österreich, die macht keinerlei Reparaturen, sondern macht nur Neubau. Und das geht aber auch gut. Also das ist immer so ein bisschen abhängig von der Persönlichkeit.
Ja, ja, klar. Selbstständig machen, das ist immer nicht easy. So, da muss man immer genau wissen, was man tut. Ja. Ansonsten, ja, klar. Es gibt ja auch wahrscheinlich dann die Möglichkeit, auch in die Quality Control von Firmen zu gehen und da auch Dinge abzuchecken und solche Sachen.
Das ist dann eher so bei den Vertrieben hier.
Genau.
Also bei den Sachen, die reinkommen, nicht bei raus, sondern bei rein. Also, und das ist aber auch ein mühsamer Job. Ich kenne immer Leute, die das gemacht haben, die sagen, die machen das alle 3 Monate und dann hauen die deinen Sack, weil du halt, die haben oft keine Infrastruktur, die sollen Gitarren reparieren auf einem 6er-Karton, ne? Also als Unterlage. Und dann muss das alles schnell gehen. Also die Reparaturwerkzeuge sind Klemmen und Superkleber. Und das war's. Ne?
Und Superkleber. Ja, die haben mal so zusammengeklebt.
Thomann hat ja eine eigene Abteilung und die haben ja eine eigene Marke und die haben uns dann erzählt, wir haben die besucht mit der Schule, es war ganz interessant. Die haben uns erzählt, dass sie so und so viele Leute haben und so viele Gitarren täglich von der Eigenmarke, also die haben einen eigenen Bereich für die Eigenmarke, die Eigenmarke kontrollieren. Und wenn du das runterrechnest, dann kommst du auf, weiß ich, 3-4 Minuten oder so.
Ach ey, krass.
Und in 3-4 Minuten kannst du gar nichts. Also nee. Das ist, also auspacken und einpacken dauert länger.
Ja. Ja, wobei man da sagen muss, dass bei Harley Benton ja dann doch auch die Qualitäten in den letzten Jahren darüber deutlich besser geworden ist. Da kann ich mich noch an Harley Benton Gitarren erinnern, die wirklich gar nicht spielbar war. Da sind sie ja zum Glück von ein bisschen von weggekommen.
Ja, das ist ja die Qualität der chinesischen Instrumente, die steigt. Ja. Und zwar so weit, dass ja schon die vietnamesischen jetzt die neuen chinesischen sind.
Ach, krass.
Ja, das geht weiter.
Also na gut, die Japaner werden sie wohl noch nicht einholen, denke ich.
In der Qualität lange nicht. Ne? Nee, heißt jetzt ja, deshalb, japanische Gitarren sind ja nicht mehr billig.
Nee, auf keinen Fall.
Zuerst war das Japan, dann war es Korea. Ja? Und jetzt sind die koreanischen, sind da ziemlich gut geworden, aber eben nicht mehr billig. Ne? Dann ist das alles China. Alles Billige kommt aus China und das ganz Billige kommt aus Vietnam oder so. Das ist, finster, aber ja, ne, so geht's rum.
Ja. Gut, kommen wir noch mal zum Ende. Jetzt sind so ein paar Eckdaten noch mal, damit die Leute Bescheid wissen. Okay, worum, wann, wie, wo geht's hier eigentlich? Das heißt, euer Sitz ist nicht in Deutschland, sondern ist in Österreich. Aber ist das nah an der deutschen Grenze oder ist das schon...
Ist etwas über eine Stunde, also Salzburg ist ungefähr eine Stunde entfernt. Das ist, wenn man, Salzburg wissen ja die meisten Leute, wo es ist. Wenn man davon weiter nach rechts geht, dann kommt dann der Wolfgangsee, da wo unser dicker Ex-Kanzler immer baden ging, ne, in St. Gilgen. Und dann am Ende vom Wolfgangsee geht man weiter nach rechts, da kommt dann Bad Ischl, das ist da, wo der Kaiser und die Sissi immer waren.
Sissi.
Genau, das ist da. Und in Ischl biegst du rechts ab und dann kommt als nächstes Kaff, kommt dann Bad Gorsan, das ist da, wo ich wohne, wo der Hubert her ist. Und Hubert von Gorsan, der ist von dieser aus.
Guter Mann.
Ja, genau. Und nein, er hat noch keine Gitarre von mir. Und dann das nächste Kaff ist eben Hallstatt. Hallstatt ist ein Dorf, 900 Einwohner, der größte Arbeitgeber im Ort ist die Schule. Die Schule von, ich glaube, eh von, war das nicht Sissi, ich weiß, irgend so, oder irgendeine davor, irgendeine Kaiserin hat das da gegründet, die hat das immer so schön in die Ecken gepackt. Die Uhrmacherschule ist auch irgendwo in Tschechien oder so.
Also wie ist denn der Name von der Schule?
HTBLA Hallstatt.
HTBLA.
Genau, das ist die höhere technische Bundeslehranstalt. Und die höhere Abteilung ist halt Innenraumgestaltung. Und wir sind dann eine Fachschule innerhalb dieser HTBLA. Mhm. Ja, und Hallstatt ist halt, das ist dieses Ding, wo die ganzen Chinesen vorbeikommen und das alles fotografieren und bei den Leuten in die Häuser reinstiefeln, weil sie nicht glauben können, dass das tatsächlich bewohnt wird. Die halten das alles für ein Museum. Es ist echt der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Und wir sind aber dann am anderen Ende vom Dorf, direkt am See, liegt unsere Schule und unsere Abteilung hat den direkten Blick auf den See. Das ist
ist aber ein weiterer guter Kunst, sich das mal anzugucken. Ja,
absolut. Es gibt Schnuppertage. Mhm. Da wird man durch die ganze Schule geführt und kann sich das anschauen. Und man kann aber auch, wenn es einen wahnsinnig interessiert, kann man sich auch so einfach mal dazustellen für ein paar Tage und gucken, ein bisschen hobeln. Und das geht zur Not auch.
Ja. Mhm. Und jetzt am Samstag habt ihr Aufnahmeprüfung. Das heißt, für jeden, der das hört, montags sollte diese Folge jetzt rauskommen, jetzt direkt nach dem Gespräch. Jeder, der das hört und jetzt Interesse hätte, wie kann er sich da jetzt spontan kurzfristig für anmelden?
Das geht über unsere Schulhomepage. Die HTBLA in Hallstatt.at, ne, weil wir sind ja in Österreich. HTL Hallstatt ist das, glaube ich. HTL-Hallstatt.at. Da kann man sich melden. Wir haben auch eine Facebook-Seite, also zwei, eine für die Schule und eine für unsere Abteilung, die heißt Instrumentenbau Hallstatt. Wenn man das eingibt, kommt man da auf unsere Seite und da gibt es dann Links auch zur Hauptschulseite. Und da kann man sich zur Anmeldung klicken und zur Not, wenn einem das alles irgendwie erst am Freitagmittag klar wird, kann man auch uns eine Mail schreiben oder über Facebook sich melden und die Unterlagen mitbringen, dann einfach auftauchen am Samstag um 10 Uhr bei uns an der Schule.
Das klingt ja ziemlich flexibel.
Wir sind ziemlich flexibel. Und es gibt auch für Leute, die jetzt noch ein bisschen drauf rumkauen müssen, es gibt in der Regel nochmal einen zweiten Aufnahmetermin im Juni. Mhm. Wenn wir noch nicht ganz voll sind oder so, dann kann es sein, dass man da noch eine Chance hat.
Wie sieht so eine Aufnahmeprüfung aus? Vielleicht kannst du das ja nochmal grob und kurz umschreiben. Ja.
Das ist dreiteilig. Man muss, also es gibt einen Test, einen Zeichentest, also Bleistift, ne? Da geht es darum, man kriegt Vorlagen vorgelegt, die soll man dann spiegeln oder fertigzeichnen und so weiter. Und weil wir der Meinung sind, früher wurde das halt mit einem, gesagt, hier, säg hier was oder feil was. Und da sind halt Leute massiv im Vorteil, die schon mal Werkzeuge in der Hand hatten. Wir haben aber gemerkt, dass wenn die Leute gut zeichnen können, dann können sie auch gut mit Handwerkszeug arbeiten. Weil das Wichtige beim Handwerk ist die Hand-Auge-Koordination. Na, und das hast du eben beim Zeichnen auch genauso. Das heißt, es ist ein Test, ein Zeichentest, und da sieht man schon sehr stark, was die Leute so können. Das ist echt der Hammer. Und dann gibt es einen musikalischen Test, wo es darum geht, Akkorde zu erkennen und Rhythmen und so, weil wir Wert legen auf musikalische Weiterbildung, dass die Leute auch ein bisschen was wissen von der Musiktheorie. Es gibt auch einen verpflichtenden Freigegenstand dazu. Der ist aber, also der Zeichentest ist höher bewertet. Also wenn im Zeichentest alle Punkte hat, dann ist das, reicht das schon.
Schon mal gut.
Ja, und dann gibt es noch ein Motivationsgespräch, da sitzen wir dann da, 3, 4 Lehrer und der Direktor, und da muss man was vorspielen.
Oh, wow.
Ja, aber wir hatten auch schon mal eine Schülerin, die hat sich einfach hingestellt und was vorgesungen, weil sie irgendwie lieber singen wollte. Da geht es eher darum, eben zu checken, was für eine musikalische Vorstellung die Leute so haben. Also das ist, da geht es nicht um Virtuosität oder so, sondern einfach, dass wir sehen, wie geht jemand an die Sache ran. Und dann wird noch drüber geredet, warum wollen die Leute zu uns kommen. Wir haben auch schon Leute da gehabt, die gemeint, das war echt schreck, die hat gemeint, ja, sie war eben am Abend vorher in der Kneipe und hat dann gehört, dass sie die Schule gibt und den Aufnahmetag, und dann ist sie einfach mal hergekommen. Und die haben wir dann.
Kann man mal machen, ja.
Ja, das hat nicht funktioniert.
Mut ansaufen und dann.
Ja, genau. Wir waren nicht überzeugt.
Ach,
also, ja.
Hätte ja auch gut gehen können, ne?
Wenn das wirklich das Interesse ist. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass du da halt wirklich Bock drauf hast und auch den musikalischen Background halt hast. Macht ja auch Sinn, wenn du ein Instrument bauen willst, dann solltest du auch ein bisschen was mit von Musik auskennen, weil Klang und Ton ist ja dann doch auch ein bisschen wichtig beim Instrumenten bauen.
Ja, und man merkt den Leuten dann häufig auch so eine Art, so ein Commitment an, also so eine Hingabe an eine bestimmte Sache. Und das ist halt extrem hilfreich. Also wenn du Instrumentenbauer werden willst, du brauchst Durchhaltevermögen. Du musst es einfach machen wollen.
Die Leidenschaft, die muss da sein.
Genau.
So wie bei Musik machen ja auch.
Ja, genau. Genau. Und das ist ja was heutzutage extrem niedrig gehandelt wird. Ne? Heutzutage wollen ja alle Leute was sein, ohne was zu werden. Ne? Also dieses also sie wollen ja Model werden. Oder Superstar, ohne die ganze Ochsentour, ne? ohne die gesamten Voraussetzungen dafür, sich drauf zu schaffen, die dafür einfach nötig sind. Die glauben, das reicht, wenn sie irgendwo in so einem...
Wenn sie sind.
wenn sie irgendwo da was vorsummen und dann fällt die Welt in Ohnmacht und sie sind Superstar. Ne? Das ist ja alles, das ist ja eine einzige Veralberung.
Ja. Am Ende ist es halt echt ein Handwerk, ne, was man erlernt.
Ja.
Und
es ist ein Handwerk.
Halt etwas, was man erstmal lernen muss. Ne?
Wie Zeichen, man muss es lernen. Das passiert eben nicht dadurch, dass man drüber liest und drüber schreibt.
Ja, da muss man aktiv werden. Ja. Aber das ist ja beim Gitarre-Lernen genau das Gleiche.
Also genau.
Die Gitarre steht da und wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, wird man sie halt nicht spielen können am Ende.
Genau. Das ist wie mit allem. Ne? Also das, man muss das... Man muss das lernen und man muss dann auch eben fähig sein, auf die Meinung des Meisters zu hören.
Ja, mache ich immer. Ne?
Also, ja.
Hey, die Gitarre ist besser als je zuvor.
Das stimmt, das muss man Robin lassen. Er hört wirklich auf die Meinung von jedem Meister. Ganz egal, ob es Gitarren bauen oder Gitarren spielen geht. Ja.
Also du hast ihm was beigebracht, oder?
Oh, ich will, immer er kommt mal, immer mal wieder an und fragt nach.
Ja, das ist... Also ich bin immer ein bisschen entsetzt über diese Dinge da, wenn weißt du, diese Memes da. Alle haben gesagt, es geht nicht, und dann hat einer, der hat das nicht gewusst und hat es dann einfach gemacht. Und weißt du, so nach dem Motto, scheiß auf die Experten, sondern mach das einfach. Und
ob es dann gut ist?
Ja, wohin das führt, sieht man ja bei diesem Titanic-U-Boot. Na? Der hat ja aktiv gemeint, die alten weißen Männer, die sind ja alle nur hinderlich und die wollen immer nur Sicherheit haben, so ein Quatsch. Ne? Mhm. Ja, genau.
Ja.
Das muss ja nicht immer tödlich ausgehen. Ich sage auch meinen Schülern immer, weil es heißt ja immer, man muss alle Fehler selber machen. Nee, das stimmt nicht.
Nee,
kannst auch
eben,
von den
das ist
Kindern.
genau das Ding, ne? Man kann auch mal auf Leute hören, die sich damit lange auseinandergesetzt haben.
Ich suche da gerade ein Zitat in unserer Discord-Community, wo auch jeder,
Oha.
der Lust hat, gerne uns joinen kann, wo wir mittlerweile über 100 Leute auch sind. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, lieben Zuhörer. Und zwar
Nehmen.
einer, wir hatten nämlich letztens auch eine Diskussion, so ein bisschen, wo es darum geht, okay, wie hält man das Plektrum, solche Geschichten. Und ich glaube, ich habe da Meinungen zu, die eher darauf eben basieren, dass ich sage, okay, ey, ich bin was, das ergeht der Meister, also hört auf mich. Also kann ich die Kritik da hier und da verstehen. Aber da hat jemand was ganz Interessantes aus der japanischen Kultur geschrieben. Jetzt finde ich das leider noch nicht, das gibt's doch gar nicht.
So
Aber da ging's quasi um erst soll man, ich versuche es jetzt mal aus dem Kopf zu rezitieren, erst soll man folgen, dann soll man verstehen und dann soll man sich lösen. Also, dass man halt erstmal wirklich auch einem Meister folgt, es versteht, was einem beigebracht wird und daraus dann seinen eigenen Weg macht und was verbessern.
Ja, genau. Da steckt sehr viel Wahres drin. Aber das ist eben auch so ein Punkt, der heute schwer unterbelichtet wird. Also das heißt ja jetzt hier, du machst hier 3 Wochen Kurs und dann kannst du das.
Ja. Ah, ich hab's gefunden. Ich will so ganz kurz mal vollständiger sagen, das Shuhari-Prinzip: Folgen, verändern, verlassen. Das sind die drei Reihenfolge, die in einem Lehrprozess quasi aus der japanischen Kultur drin sind. Das finde ich auch, genau. Ja. So habe ich es ja auch gesehen, also macht es ja auch Sinn, genau.
Ja. Ich habe ja dauernd Schüler, die also sie machen ja ein Abschlussprojekt, ne? Also das ist ja 4-jährige Ausbildung, haben wir noch gar nicht so richtig angerissen. Ne? Also im ersten Jahr werden Ukulelen gebaut und die Vorbereitung für die Gitarre. Im zweiten Jahr machen wir 2 Gitarren, eine Western, eine Konzertgitarre. Im dritten Jahr wird die Geige gebaut, beziehungsweise angefangen. Und im vierten Jahr gibt es Restaurierung, also Geigenrestaurierung im Wesentlichen und das Projekt, das baut man in einem abgeschlossenen, sind 11 Wochen oder so, da ist man fast ausschließlich mit dem Projekt beschäftigt und baut dann das Projekt. Und da haben die Leute haben schon wilde Ideen. Und ich versuche die immer zu bremsen, weil ich meine, die haben dann halt 1 oder 2 Gitarren gebaut und dann wollen sie irgendwas völlig Wildes machen. Das finde ich mal schräg.
Ja, ob das
ja, man
so
darf,
funktioniert, ne?
Genau, man darf ja auch nicht vergessen, also klar, wenn du denen sagst, ja Leute, das wird nicht funktionieren, ich meine, es ist ein Unterschied, ob die es bei sich zu Hause ausprobieren, wo sie dann selber auch schon vielleicht die Arbeit oder die Ausbildung gemacht haben und dann erkennen, okay, nee, hat nicht funktioniert oder ich habe das daraus gelernt, aber eine Abschlussprüfung, wo man was ja abliefern soll, macht das halt Sinn, auch dort dann Dinge zu machen, die funktionieren, ja.
Genau, aber ganz genau. Aber sowas von... das ist echt schwierig, weil die natürlich begeistert sind und sich da Dinge ausdenken und man denkt, mach doch erstmal das, was du kannst. Ne?
Ja.
Also
ja,
ich
genau.
Ich hab absolut nichts dagegen, dass sie wildes Zeug machen, aber das ist eben nicht sinnvoll, das in einem Abschluss.
Ja, die Frage ist, wie wird das wilde Zeug am Ende bewertet, ne? Ob es aufgeht oder wie auch immer.
Ja, und auch. Und auch wenn man sich mit dem Abschlussinstrument bewirbt man sich normalerweise bei Meistern. Und wenn du ein Instrument hast, das schlicht ist, aber sauber und den üblichen Kriterien entspricht, dann hast du bessere Chancen, als wenn du irgendwas Wildes, Ausgeflipptes daher schleppst, was nicht richtig funktioniert.
Ja, wo man sieht, du hast das Handwerk verstanden und man kann dich jetzt auch in den freien Markt quasi reinlassen. So, darum
geht's
ja.
Weil du nämlich, wenn du raus bist aus der Schule, dann hast du Gesellenstatus. Und ein Geselle ist dazu da, die Anweisung des Meisters umzusetzen. Hinsichtlich Zeit und Qualität und Arbeitsmethode. Und das ist das, wofür ein Geselle da ist.
Ja, danach lernst du ja erst richtig.
Genau.
Quasi, ne?
Das,
also da fängst
weil,
du ja an
ja.
durch Wiederholungen und durch den ganzen tiefer
und,
rein.
Genau, und da kann man sich eher mal ausprobieren und ich sag mal, eher mal probieren, wilde Sachen zu machen, ja.
Was kannst du bei dir zu Hause machen? Bei deinem zukünftigen Chef in der Werkstatt kannst du es wahrscheinlich eher nicht.
Weil, ja, das geht auf seine Kosten und so, ja.
Ja, weil du musst ja, es muss ja Geld verdient werden. Das ist ja ein Punkt, den viele übersehen. Irgendjemand muss ja den ganzen Scheiß bezahlen. Das ist, ja. Wobei eben, wenn wenn man sich anstrengt und gut ist und da viel Herzblut reinsteckt, dann kann man sich einen Arbeitsplatz aussuchen. Und dann, wir haben zum Beispiel einen gehabt, der hat, wir hatten mal eine Klasse, die war mathematisch ziemlich fix drauf. Und meine Kollegin, die Simone, die macht viel so theoretische Konstruktionen von Instrumenten. Und es gab viele, viele, viele Jahre lang keine richtige Idee, wie der Stradivari seine Geigen konstruiert hat. Weil er hat sie mit einem Zirkel konstruiert. Das steht ziemlich fest, weil das damals die übliche Methode war, wie man Dinge konstruiert hat. Und es gab einen Entwurf von Herrn Sacconi, der war Geigenhändler und Geigenbauer in New York. Der hat viele Stradivaris gesehen und hat sich da eine Konstruktion ausgedacht. Und jeder Handwerker, der drauf guckt, sagt, ganz sicher so nicht. Weil die unfassbar kompliziert ist und weil er keine Erklärung hatte für die Stickposition. Die hatte sie irgendwie zusammengemauscht und gesagt, ja hier, das stimmt nicht ganz, aber wir schieben das mal dahin, dann passt es schon. Und das, das ist alles so extrem kompliziert und gleichzeitig ein bisschen beliebig. Und ein ganz lustiger Fun Fact, also diese Klasse, die hat so Verhältnismäßigkeiten so bei so Stradivaris und alten Geigen, alten italienischen Geigen so betrachtet. Und dann sind sie auf ein Maß gekommen von, ich glaube, 18,3 Millimeter. Und das Maß gab es tatsächlich. Das ist ein altes italienisches Maß. Das ist die kleinste Bewegung beim Tanzen zum Beispiel. Das ist eine Daumenbreite. Das gab es damals. Ja, genau. Und am allerkrassesten ist, dass niemand sich die Mühe gemacht hat, die vom Stradivari erhaltene Lineale anzuschauen. Es gibt Lineale im Museum von Stradivari, also Stradivari Museum, da gibt es originale Lineale von
die der benutzt hat.
So. Die der benutzt hat. Und da sind diese Maße drauf.
Ah, guck an.
Ja, niemand, das ist so schrecklich, niemand hatte sich über Jahrhunderte die Mühe gemacht, die Messwerkzeuge vom Stradivari anzuschauen. Und so ist die Klasse dann draufgekommen, okay, das müssen Vielfache von diesem Maß sein, also oder gerade Teilungen, also halb, Viertel, Dreiviertel, so die üblichen Teilungen, keine wahnsinnig krummen Sachen. Und wenn man das macht, kommt man auf eine ziemlich simple Konstruktionsmethode von Geigen.
Okay.
Es passt ziemlich genau, es ist nicht ganz genau, ich glaube, dass es auch ganz im Detail nicht so festgelegt wurde, sondern dass das halt mit Formen dann gemacht wurde, sieht gut aus, machen wir so Feierabend. Aber die Hauptmaße sind mit Sicherheit damit festgelegt worden. Und das war ein ziemlicher Aufruhr, das wurde dann, da gibt es eine Fachzeitschrift, Strat heißt die, mit D, nicht mit T, mit D.
Oh,
und da wurde es dann auch veröffentlicht und es gab dann auch Aufruhr, weil dann Leute sich beschwert haben, wie könnte man das wagen, das Genie Stradivaris in eine Maßeinheit zu pressen und so. Also es war echt krass. Also da gab's Briefe und Anschuldigungen, unfassbar. Jedenfalls haben sie das auch bei einem Geigenbauer Kongress dann in Italien vorgestellt, dieses System, wie man das so konstruiert. Und da waren auch Leute aus dem Museum in Paris dabei. Die haben auch alte Geigen, auch Stradivaris und Amatis und so. Und die waren von dem Ganzen so angetan, dass sie die Klasse eingeladen haben, nach Paris zu kommen und in dem Pariser Museum die alten italienischen Geigen auszumessen und gucken, ob das sich wäre.
Ob es passt, ne? Ja.
Ja, genau.
Das ist ja richtig Wissenschaft dann auch.
Ja. Und dann ist die Klasse hingefahren, haben sich das angeguckt und das es war wohl ziemlich, die haben gesagt, ja, hier sind die Geigen, auf Wiedersehen. Ne? Also haben die Raum gelassen mit, also ein Stradivari, das sind mehrere Millionen.
Ja, eben.
Also, Mast schon, ihr wisst ja, wie es
krass.
Geht, ne? Ja, Hammer. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass einer von den Leuten, der Matthias, der war immer wahnsinnig präzise so in allem. Der hat das alles sehr, sehr genau gemacht und so. Und dann haben sie dem im Anschluss einen Job angeboten.
Ach, krass.
Ach, ja, cool. Ach, cool. Ah, ja, schön.
Ja. Und das hat er dann gemacht für, weiß nicht, ein halbes, dreiviertel Jahr oder so. Oder vielleicht auch ein Jahr. Und dann ist ihm aufgegangen, er will eigentlich nicht, nicht nur konservativ, also in, im Sinne von bewahrend arbeiten.
Aber spannend.
sich mit alten Instrumenten beschäftigen, sondern will auch was bauen und auch reparieren mit Dingen, die benutzt werden. Und dann hat er es da gelassen.
Ja.
Aber so ist das halt, wenn du, wenn du dich bemühst und wenn du wenn du Gelegenheiten ergreifst, dann bietet dir die Ausbildung eine gute Grundlage. Gute
Grundlage für sowas.
Ja, cool, cool. Ja, hey, das war doch jetzt hier zum Ende quasi nochmal eine schöne Anekdote, weil wir sind schon ordentlich über der Zeit
drüber. Ja, stimmt. Oh Gott.
Das ist immer so. Das ist immer so, wenn, also ja, wenn ich irgendwie was kurz erklären soll, das dauert immer eine Stunde.
So. Ich sag nur, Gitarre ja. mit 5 Minuten, Christian, ne? 5 Minuten.
Ja.
Und danach am Ende waren es 17.
Ja, aber, ja, genau, ja, genau. Genau.
Also wer keine Lust hat, diesen ganzen Podcast zu hören, wobei, jetzt haben sie es ja alle gehört,
hört euch nochmal
die Gitarre Summit-Folge an. Da ist alles zusammengefasst.
Ja. Jetzt seid ihr hier durch, jetzt sei kein Pardon mehr.
Richtig. Ja, genau.
Und, alles nee, super.
Gitter Summit bin ich dann dieses Jahr auch wieder, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte. Aber
du wolltest doch nach Frankreich, hat sie
ja gesagt. Aber das ist gecancelt. Ich bin ja da im Vorstand von der EGB unterwegs. EGB, ganz wichtig, European Guitar Builders, eine Vereinigung von Instrumentenmachern.
Oh, interessant, ja.
Europäischen, ja, ist ein Hammer. Und vor ein paar Jahren wurde von dieser Organisation die Holy Grail Guitar Show in Berlin.
Ach, ja, da erinnere ich mich.
Genau, das ist schon gehört, EGB. Ja. Genau, und dann wurde das Ganze aber extrem, also ich habe danach ein bisschen hintergeguckt und mittlerweile bin ich ja da eben auch dabei, wenn man dahinter guckt, wie das auf Kante genäht ist finanziell, dann war das klar, dass es in Berlin nicht mehr geht.
Ja.
Weil diese Veranstaltungssäle, das kostet ein unfassbares Geld.
Ja, das glaube ich.
Da geht es um, also wir hätten jetzt halt in Paris hätte das stattfinden sollen, mit der EGB, also die französischen Gitarrenbauer und wir zusammen sollten das da machen. Und sie wollten halt das Holy Grail Gitter schon nennen, deshalb haben sie uns mit ins Boot genommen. Und da ging es halt so um Summen, dass wir da dieses Radio-Gebäude, Radio de France, mitten in Paris, hätte man mieten können für dieses Event. Da hätten 100 Aussteller reingepasst und das waren irgendwie so, weiß nicht, 50.000, 60.000 kostet das für 3 Tage.
Ja, krass.
Ja, und dann ist aber noch, dann muss aber noch zusätzliche Security buchen. Am Ende hätte es dann irgendwie 120.000 gekostet.
Wow.
Ja, und das ist dann halt echt schwer zu kalkulieren.
Okay, dann sehen wir uns halt auf der Summit.
Genau, also und ich wollte eigentlich nicht mehr hin, weil die Summit ist so unfassbar teuer geworden und das ist denen alles scheißegal, wenn man da sich beschwert und sagt, es ist hart an der Grenze. Das war echt lustig, die haben so eine Umfrage rumgeschickt, Feedback und so geschrieben, es ist sehr teuer und eigentlich jenseits schon jetzt, ne? Und das ist irgendwie das schwierig.
Ja, für einen kleinen Gitarrenbauer, ne? Du musst das erstmal wieder reinkriegen, alles. Ne?
Ja. Und eine Woche später kam dann, hier für nächstes Jahr anmelden und 10% teurer. Also das, die kleinste Tischkost ist dann 1200 oder so.
Ja. Können wir ja dann mal mit den Verantwortlichen drüber reden, wenn wir sie in unserem Podcast haben und mit
genau, über Gitarre damit zu sprechen. Ja. Was sie sagen werden ist, wir sind ausgebucht, was wollt ihr denn?
Ja,
und natürlich wird das dann eben übernommen von größeren Firmen, weil denen ist das scheißegal.
Budget eher da, ja.
Ja, aber etliche kleinere Betriebe haben schon gesagt, sie kommen nächstes Mal nicht mehr. Und ich wollte auch nicht, aber nachdem Paris gecancelt wurde, dachte ich, ich muss ja irgendwie eine Ausstellung muss ich machen und dann. Ja,
ich bin auf jeden Fall da.
Ja.
Ich leider nicht. Ich leider nicht. Oh Mann, ich hätte eventuell einen Workshop und eine Masterclass bekommen können und ich bin leider nicht da, ich bin auf Tour. Ein Mist.
Mit wem spielst du denn? Mit wem bist du denn auf Tour?
Aber zu einer Power-Metal-Band.
Aha.
Also die ehemalige italienische Power Metal Band Rhapsody, und ich bin mit denen auf Europatour und aha, genau, cool. Dann komme ich leider nicht dieses Jahr nicht auf die Summit. Ja, war letztes Jahr nur ein Tag. Das war ein bisschen nervig, aber egal.
Okay, und in Salzburg spielst du auch nicht.
Das kann sein, das weiß ich jetzt alles noch gar nicht, wie ich wo wann spiele. Ich weiß nur, dass ich in dem Zeitraum nicht da bin. Ende September, ich quasi ganzen September weg bin. Ja, dann hat Robin und Fabian hier einiges zu tun für den Podcast.
Ja, das kriegen wir hin.
Das ist ja auch ein tolles Event.
Total.
Ja, also, das Schräge ist halt, als das anfing, da gab es ja noch die Musikmesse in Frankfurt. Mhm. Und die war ja völlig.
Ja, die war tot. Ja.
Die war völlig. Die haben überhaupt nicht gelernt aus dem, was die Aussteller jahrelang denen gesagt haben. Ne, im Gegenteil, die haben immer nur noch teurer gemacht und völlig an dem vorbei, was die Leute bezahlen wollten. Mhm. Und dann war es am Ende tot. Und dann kam die Mannheimer Show, Guitar Summit, und alle dachten, wow, endlich mal was nicht auf reinen Profit aus ist. Ne? Super, super, super. Und
ja, muss ja alles bezahlt werden.
Ja,
nach hinten raus aber, auch. Ne?
Ja, schon. Und doch hat man den Eindruck, dass, also zum Beispiel die Preise für den Tisch und den Stuhl, den man da mietet, sind mittlerweile so hoch, dass man sich durchaus überlegen kann, wie das bei der Messe auch war. Ich kaufe das bei IKEA, baue das da auf und schmeiße das hinterher weg und komme billiger. Das ist ja schon, das darf eigentlich nicht sein, finde ich. Ne? Und Strom, weißt du, Strom kostet 180 Euro für 3 Tage.
Du machst auch akustisch.
Ja, ich mache keinen Strom, aber ich brauche keinen Strom, ne? Aber das ist in den Angeboten immer drin. Also wenn du Strom für deinen Stand haben willst, kostet 180, das kann mir niemand erzählen. Dass das nicht, das ist absurd. 180 Euro für 3 Tage? Ich bitte dich.
Ne? Wie gesagt, können wir ja mal mit den Leuten drüber reden, weil wir haben das auf alle Fälle geplant, mal,
mach mal
einen von den Herren hier im Podcast mit dabei zu haben, um mal über die Gitarre zu sprechen.
Ja.
Genau, das schönste Moment. Naja, ich glaube, allzu teuer wie NEM ist es jetzt noch nicht, aber.
Nee, aber NEM ist auch, ey, das ist über den Teich und das ist halt so ein Riesending.
Ja, aber NEM kann ich dir sagen, da wird auch kaum einer mit glücklich. Also ich war jetzt zweimal auf der NEM. Ich finde NEM als Musiker total geil, aber ich habe da halt einen Akustikgitarrenstand direkt gegenüber von einem High-Gain-Verzerrerstand gesehen.
Ja.
Da denkst du dir halt, macht halt echt keinen Sinn.
Das so wie in Frankfurt früher.
Ne? Ja, Frankfurt, das ist ja das, was in der Gitarre damit echt angenehm ist.
Ich war ja auch als Einkäufer dann mit unserem Laden, wir waren dann auf Frankfurt auf der Show. Da sind Leute an den Beckenständern so vorbei, da waren so Displays mit Becken. Die haben sich irgendwo einen Stick besorgt und dann sind die dabei und haben einfach eben vorbeilaufen, jedes Becken angedroschen. Im Vorbeilauf, also nicht
hingehört,
nur barsch, die ganze Reihe durch. Ich bin bekloppt geworden. Die haben ja schon keine Hocker mehr an den Schlagzeugen gehabt, ne?
Ja.
Dann haben die Leute im Stehen gespielt. So. Unfassbar. Und alle Musiker auf der Show in Frankfurt, alle haben Fusion Metal gespielt. Und unheimlich schnell, unheimlich hoch. Und war ja auch dieser seltsame Typen da mit den Double.
Michelangelo Badio.
Ja, der gute Mann. Meine Fresse.
Also
zu so Lamborghini.
Meine Helden.
Und alle Bassisten immer hier den Bass unterm Kinn und dann.
Ja, so wie es sich
alle gehört. Alle mussten slappen. Ja. Ausnahmslos.
Meine Traumwelt, alles super. Finde ich total geil.
Ja,
finde ich genau das Klientel für. Damit verdiene ich mein Geld.
Ja, aber du wirst natürlich, man kann das ja alles machen. Ne? Das ist ja nicht das Ding. Aber wenn du über eine Messe läufst und die ganze Zeit zugegniedelt wirst.
Ich fand's immer geil. Das fand ich immer das Geilste. Die Fusion-Leute und alles. Ah, das war toll. Oh. Das war schon schön zu sehen. Naja.
Ja. Aber wir müssen zum Ende kommen, leider.
Wir müssen jetzt mal zum Ende kommen, genau.
Ja, mach doch, komm zum Ende.
Wie
gesagt, Samstag 10 Uhr in Hallstatt. Die Adresse ist Aufsatzweg, da ist die Werkstatt.
Aufsatzweg, okay. Aufsatzweg.
Daher, ich schweife schon wieder ab, das kommt daher, weil da früher die Boote beladen wurden mit dem Salz.
Okay.
Hallstatt heißt ja Hallstatt, weil da Salz gefördert wird seit 7000 Jahren. Das ist die längst betriebene Salzmine der Welt. Mm. Ist immer noch in Betrieb.
Ey, dann haben wir wieder was dazugelernt. Wir haben heute einiges dazugelernt in dieser Folge. Deswegen, Christian, dir ganz vielen Dank, dass du da warst und ein bisschen über den Beruf des auszubildenden Gitarrenbauer erklärt hast und dass es auch die Möglichkeit gibt, sich immer wieder weiterzubilden. Für unsere Zuhörer da draußen, die natürlich sich jetzt denken, boah, okay, mal Gitarrenbauer werden, wäre schon geil. Auf alle Fälle da mal reingucken. Jetzt habt ihr alle nötigen Informationen bekommen. Ansonsten bedanken wir uns in diesem Sinne natürlich weiterhin für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die bei auf sämtlichen Spotify, iTunes, Streaming-Portalen vorbeikommen, 5-Sterne-Reviews geben. Mein kleiner Kater irgendwie freut sich auch. Und jetzt gerade hier auf den Tisch gesprungen ist. Und genau, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, Robin, fürs Podcasten. Danke, Fabian, in dem Sinne auch fürs Podcast.
Christian.
Gerade nicht da bist. Nein, ich habe doch... Nein. Ich meinte in Fabian, weißt du, in Gedenken, weil er gerade nicht da ist. Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Müsst ihr halt dann kräftig zusammenschneiden.
Wir machen